D-Radio Wissen. Update.
Es ist auch unbefriedigend, dass in Deutschland diejenigen, die am meisten von guter vorschulischer Bildung profitieren könnten, davon immer noch am wenigsten bekommen.
Andreas Schleicher, Direktor für Bildung bei der OECD, kritisiert, dass in Deutschland Kinder aus armen Familien und Kinder von Einwanderern immer noch deutlich schlechtere Chancen auf gute Bildung haben als andere. Der neue Bildungsbericht der OECD ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Es gibt viel Lob für Deutschland im OECD-Bericht. In kaum einem Land ist die Jugendarbeitslosigkeit so gering wie bei uns. Und kaum irgendwo gelingt der Übergang in den Beruf so gut. Das System der beruflichen Ausbildung nennt Schleicher vorbildlich. Und die Zahl der Studierenden ist in den letzten 5 Jahren um 28% gestiegen. Viel mehr als im Durchschnitt der anderen 35 untersuchten Länder. Aber auch die größte Schwäche unseres Bildungssystems gilt immer noch. In Deutschland wird Bildung vererbt. Schleicher sieht dafür vor allem 2 Gründe. Deutschland investiert zu wenig und zu unklug in die Bildung. Nur 4,2% des Bruttoinlandsprodukts fließen in Bildungseinrichtungen, deutlich weniger als im Durchschnitt der OECD-Länder. Und andere Länder lassen erst die Zahlen, die von guter Bildung profitiert haben und es dadurch bis zur Uni geschafft haben, zum Beispiel über Studiengebühren. In Deutschland müssen dagegen die jüngsten Zahlen für die Kita.
Das sind aber genau die, für die die Nachteile eines bildungsfernen Hintergrunds durch öffentliche Ausgaben am ehesten ausgeglichen werden können.
Deutschland hat die höchsten Kita-Gebühren aller OECD-Staaten. Aber nur die frühkindliche Bildung bietet die Möglichkeit, Chancengleichheit herzustellen. Wer als Kind 1 Jahr zur Kita gehe, so Schleicher, habe mit 15 deutlich höhere Chancen auf gute Noten. Doch noch immer gehen Einwandererkinder deutlich seltener in die Kita als die mit deutscher Herkunft. Der Berliner Bildungsforscher Klaus Hurlmann fordert deshalb im Interview mit dem Deutschlandfunk deutlich mehr Geld für frühkindliche Bildung und mehr Geld für Schulen in sozial schwachen Vierteln.
Wir investieren zu wenig in die ganz Schwachen, das wird sich rächen. Denn das sind natürlich auch diejenigen, die für soziale Unruhe sorgen, die nicht zufrieden sind mit ihrer Situation.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat heute eine Zahl vorgelegt. Fast 2 Millionen Deutsche zwischen 20 und 34 Jahren haben demnach keine Berufsausbildung. Hurlmann befürchtet, dass die meisten von ihnen für immer abgehängt sind.
Wer heute keinen Mindestabschluss hat in Schule und oder in Beruf, der hat es viel, viel schwerer als noch vor 10 Jahren, überhaupt den Fuß in die Berufswelt hineinzubekommen. Da haben sich die Qualifikationsanforderungen sehr erhöht. Auch die sozialen Qualifikationen, die man mitbringen muss, Sprache, digitale Kenntnisse. Und hier muss eben ein großer Teil der jungen Leute die Waffen strecken und kommt nicht mit.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Dass deutsche Berufseinsteiger laut der OECD-Studie so gute Chancen haben, löst im Netz nicht nur Applaus aus. Edith Hell schreibt bei Facebook, das mag sein, dass unsere Berufsbildung vorbildlich ist. Dennoch macht jeder, der irgendwie kann, ein Studium. Warum muss man eigentlich keinen Beruf gelernt haben, bevor man studieren darf? Wäre das nicht eine praxisnahe Idee? Und Alexander Bahl kritisiert, die berufliche Bildung, vor allem im Handwerk, ist vorbildlich. Nicht die deutschen Grund- und Oberschulen. Die gehören zu den schlechtesten der westlichen Welt. Das sagen OECD, PISA und viele andere Studien schon seit Jahrzehnten auch aus. Noch mehr beschäftigt die User aber die hohe Zahl derer, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Michi Meyer findet, da sind auch die Jobcenter nicht ganz unschuldig. Es werden Milliarden für völlig sinnfreie Trainingsmaßnahmen ausgegeben, aber versuchen Sie einmal, eine qualifizierende Umschulung genehmigt zu bekommen. Clemens Overath sieht die Verantwortung bei den Schülern selbst. Als Bildungsgewinner ist mir das völlig egal. Wer seine Jugend mit Unsinn verschwendet hat, steht heute halt als Loser da. Das war und ist nicht neu. Saida Kara sieht die Politik in der Pflicht. Anstatt das Rentenalter zu erhöhen, sollte man den jungen Menschen Platz geben.
Was sonst noch wichtig war?
Das war sicher die ruhigste Nacht, die die Menschen hier in der Ostukraine seit vielen Wochen, vielleicht sogar Monaten erlebt haben.
Seit Mitternacht gilt im Osten der Ukraine eine neue Feuerpause. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und sein französischer Kollege Jean-Marc Ayrault haben sie zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und den prorussischen Separatisten vermittelt. Ob sie mehr wert ist als all die Feuerpausen, die in den letzten Jahren ausgehandelt und wieder gebrochen wurden, muss sich zeigen. Immerhin, eins ist diesmal neu. Die prorussischen Separatisten haben den ersten Schritt gemacht. Der Regierungschef der selbsternannten Volksrepublik Donetsk, Alexander Sachatschenko, hatte schon vorgestern eine einseitige Feuerpause verkündet.
Die Armee der Volksrepublik Donetsk macht dies nicht aus Schwäche, sondern das Ganze ist ein Zeichen des guten Willens.
Unter der Vermittlung Deutschlands und Frankreichs hat sich die ukrainische Regierung angeschlossen. 7 Tage soll die Feuerpause gelten. In der Zeit will man weiter verhandeln, um endlich das Friedensabkommen von Minsk umzusetzen. Das Haupthindernis: in Minsk wurde vereinbart, dass die Regionen im Osten der Ukraine mehr Autonomie bekommen. Das lehnt die Mehrheit im ukrainischen Parlament aber ab. Auch in Syrien gilt seit knapp 3 Tagen eine Feuerpause und auch sie hält weitgehend. Eigentlich sollte sie die Voraussetzung schaffen, dass Millionen Menschen in den umkämpften Gebieten Hilfe bekommen. Das gelingt aber nicht. Die Stadt Aleppo ist immer noch von der Außenwelt abgeschnitten. Rebellen und syrische Regierung beschuldigen sich gegenseitig, die Zufahrtsstraßen zu beschießen. In jedem Fall hält UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die Lage noch immer für zu unsicher.
20 Lastwagen stehen bereit. Sie stehen an der syrisch-türkischen Grenze. Gestern sollten sie bereits in Aleppo eintreffen. Ich habe die russische Regierung dazu aufgefordert, auf die syrische Regierung einzuwirken. Und die Regierung der USA muss die Rebellen zur Kooperation bewegen.
Allein in Aleppo brauchen mehr als 250.000 Menschen dringend Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente. Die Gewalt zwischen Rechten und Flüchtlingen gestern in Bautzen in Sachsen ist nach Ansicht der Polizei von den Flüchtlingen ausgegangen. Sie hätten Flaschen und Steine in Richtung der Rechten geworfen. Der Landkreis Bautzen will den jugendlichen Flüchtlingen jetzt ein Alkoholverbot erteilen und eine Ausgangssperre verhängen. Ab 19 Uhr müssen alle von der Straße sein. Der CDU-Landtagsabgeordnete Marco Schiemann fordert mehr Hilfe vom Bund, vor allem um den jungen Flüchtlingen Arbeit zu geben.
Junge Leute, die nur rumsitzen, werden immer auf irgendwelche Ideen kommen. Wir brauchen Unterstützung des Bundes. Wenn er sich dafür entschieden hat, 1 Million Menschen zu uns zu holen, hat er auch die Verpflichtung, das komplett zu bezahlen.
Gestern hatten sich etwa 80 gewaltbereite Männer und Frauen und 20 junge Asylbewerber gegenübergestanden. Es kam zu Übergriffen, Flaschen flogen, auch gegen Polizisten, die Gruppen voneinander trennen wollten. Das ist wohl nicht zum ersten Mal passiert. Laut Polizei gab es in Bautzen schon letzten Freitag einen ähnlichen Vorfall, der auch von Flüchtlingen ausgegangen war. Der Bautzener Oberbürgermeister hat aber heute von einer neuen Qualität der Gewalt gesprochen. Er hat mehr Polizeikontrollen angekündigt und will mehr Streetworker einsetzen. Mehr dazu gibt's gleich in der Redaktionskonferenz. Wer im Café, einer Bar oder einem anderen Geschäft kostenloses WLAN anbietet, haftet nicht für illegale Downloads. Das hat der Europäische Gerichtshof heute entschieden. Das klingt wie ein gutes Urteil für Netzuser. Es ist aber zweischneidig, denn die Richter sagen auch, dass Rechteinhaber den WLAN-Betreiber zwingen können, ihren WLAN-Anschluss durch ein Passwort zu sichern. Wer das Passwort haben will, müsste dann seinen Namen angeben. Und das wiederum könnte für viele WLAN-Anbieter zu viel Aufwand sein.
Was noch wichtig wird:
27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen sich morgen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Eine fehlt: die britische Premierministerin Theresa May. Beim Gipfeltreffen soll es um die Zukunft der EU nach dem Brexit gehen. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy schätzt allerdings, dass frühestens Ende 2017 überhaupt ernsthaft darüber verhandelt wird, wenn nämlich in Deutschland die neue Regierung steht.
Before there is a new German government, I think no serious negotiations will take place.
Dann könnte es nochmal 2 Jahre dauern bis zum endgültigen Austritt. Und bis dahin kann noch viel passieren. Dennoch waren sich zumindest Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande bei einem Vorbereitungstreffen heute einig, dass die EU dringend einen Schub braucht und sich im Grunde nochmal neu erfinden muss.
Europa befindet sich an einem sehr entscheidenden Zeitpunkt. Und ich glaube, es gibt auch unter den Mitgliedstaaten diesen Willen, die Dinge, die wir uns vornehmen, besser umzusetzen, damit unsere Vision und die Realitäten für die Bürger in Europa wieder besser zusammenkommen.
Merkel und Hollande wollen eine Agenda von Bratislava erstellen, die der EU neue Ziele stecken soll. Die wichtigsten Themen morgen werden sein: Flüchtlinge, Terrorismus und vor allem die Frage, wie finden die EU-Mitglieder wieder zusammen.
Und sonst in der Welt?
Wer ist gesünder, Hillary Clinton oder Donald Trump? Die beiden liefern sich dazu gerade einen regelrechten Wettstreit. Clinton hatte ihren Wahlkampf unterbrochen wegen einer Lungenentzündung. Trump hatte ihr daraufhin vorgeworfen, nicht fit genug zu sein für das Präsidentenamt. Clinton hat heute heute ein Schreiben von ihrer Ärztin veröffentlicht. Darin heißt es, Clinton sei fit. Bei allen Routineuntersuchungen in diesem Jahr seien ihre Blutwerte stabil gewesen. Donald Trump hat nachgelegt, sein Wahlkampfteam veröffentlichte auch einen Brief von seinem Arzt. Und auch der sagt, Trump sei in einem sehr guten gesundheitlichen Zustand. In Griechenland sind nicht mehr ganz so viele Menschen arbeitslos, obwohl das EU-Land weiter in einer schweren Finanzkrise steckt. Die Jugendarbeitslosigkeit bleibt aber weiter sehr hoch. Dass die Arbeitslosigkeit insgesamt zurückgegangen ist, liegt offenbar vor allem am Tourismus. Nach einem Zeitungsbericht sind in der Branche gut 250.000 neue Jobs entstanden. Beliebteste Ziele sind die Inseln Kreta, Naxos und Korfu. Einen dramatischen Einbruch verzeichnet dagegen Lesbos. Wegen der Flüchtlingskrise kamen 60% weniger Touristen auf die griechische Ägäisinsel. Mindestens 1000 Todesopfer gehen auf sein Konto. Auf den Philippinen steht der Präsident Rodrigo Duterte im Kreuzfeuer der Kritik. Es geht um seine Zeit als Bürgermeister der Stadt Davao. Im Moment untersucht ein Senatsausschuss, wie Duterte mit Gegnern und Verbrechern umgegangen ist. Ein Zeuge erklärte jetzt, Duterte habe angeordnet, diese zu töten. Er habe gehört, wie die Morde befohlen wurden. Der Zeuge ist ehemaliger Milizionär und hat angegeben, selbst etwa 50 Menschen auf Anweisung Dutertes entführt und getötet zu haben. Er berichtete etwa von einem Mann, den er an ein Krokodil verfütterte. Der philippinische Präsident hat sich zu den konkreten Anschuldigungen bisher nicht geäußert. Duterte hat aber grundsätzlich abgestritten, als Bürgermeister von Davao in außergerichtliche Tötungen verstrickt gewesen zu sein.
Wissensnachrichten.
Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Krähen, die am Straßenrand auf Bäumen sitzen und Nüsse auf die Straße werfen. Autos fahren drüber, die Nüsse werden aufgeknackt, die Krähe sammelt sie ein. Es gibt aber sogar Krähenarten, die basteln sich ihre Hilfsmittel selbst, um an Futter zu kommen. Forscher aus den USA und Großbritannien haben jetzt entdeckt, dass auch die Hawaii-Krähe das kann. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, was machen denn diese Vögel genau?
Ja, es gibt da so ein YouTube-Video, das zeigt, wie diese Krähen mit Stöckchen in Baumlöchern rumstochern und sich da kleine Fleischbrocken rausholen, die die Forscher da drin versteckt haben. Und wenn sie nicht zufrieden sind mit ihrem Werkzeug, dann stutzen sie sich diese Stöckchen auch zurecht, machen sie ein bisschen kürzer oder suchen sich neue. Und das haben die Forscher jetzt an 104 Hawaii-Krähen getestet. Und von denen haben 78% spontan geschafft, diese Stöckchen zu benutzen und ohne, dass sie das irgendwie vorher trainiert oder jemandem abgeguckt hätten. Mhm. Und ob diese Tiere das konnten, hatte aber auch damit zu tun, wie alt sie waren. Also bei ausgewachsenen Krähen haben das sogar 93% geschafft, fast alle. Bei den Jungtieren waren es aber nur knapp die Hälfte. Das zeigt halt auch so ein bisschen, dass die Vögel den Umgang mit diesen Hilfsmitteln erstmal wieder lernen müssen und dann mit Übung ein bisschen besser werden.
Mhm. Und es gibt auch noch andere Vögel, die sowas können, oder?
Ja, genau. Zum Beispiel die Neukaledonien-Krähe. Die ist so das Paradebeispiel für Vögel, die Werkzeug benutzen. Und diese Art kommt auf bestimmten Südseeinseln vor. Und diese Krähen können eben nicht nur Stöckchen benutzen, um sich direkt Futter zu holen, sondern auch kompliziertere Probleme lösen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt nur so ein kleines Stöckchen haben, das zu kurz ist, dass sie direkt an ihre Belohnung kommen, dann können sie sich auch mit diesem kurzen Stöckchen ein längeres angeln, mit dem es dann klappt. Oder sie können Spiegel benutzen, um verstecktes Futter zu finden. Und das ist für so einen Vogel schon eine ziemlich komplexe Hirnleistung.
Das finde ich auch. Okay, weiß man denn, warum gerade diese Krähen Werkzeug benutzen und andere nicht?
Ja, das ist eben die Frage. Also die Neukaledonien-Krähe und die Hawaii-Krähe sind nicht besonders nah verwandt, darum liegt es wahrscheinlich nicht. Aber weil beide Arten nur auf Inseln vorkommen, glauben die Forscher, dass es was mit dem Lebensraum zu tun haben könnte. Was genau, ist unklar, aber möglicherweise liegt es daran, wie viel Futter es so auf dieser Insel gibt.
Okay, nächstes Thema. Es gibt eine gute Nachricht für Schmerzpatienten. Die sollen ab nächstem Jahr Cannabis legal auf Rezept bekommen.
Bis jetzt geht das nämlich nur in Einzelfällen. Allerdings geben die Apotheken trotzdem schon heute mehr Cannabis raus. Im ersten Halbjahr 2015 wurden insgesamt knapp 34 Kilo verkauft. Ein Jahr später waren es fast 62 Kilo Cannabis. Die Zahlen hat das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Linksfraktion herausgegeben. Einen Grund für den Anstieg hat das Ministerium aber nicht genannt.
Und wer bekommt dann das verkaufte Cannabis?
Im Moment nur Patienten, denen andere Therapien nachweislich nicht helfen. Sie müssen bei der Bundesopiumstelle eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Und mit der Reform soll das aber einfacher werden. Das Cannabis soll unter staatlicher Aufsicht angebaut und dann in der Apotheke auf Rezept zu kaufen sein. Der Reform muss der Bundestag noch zustimmen.
Vielleicht was rauchen vorher. Und zum Schluss gibt es aber noch was Neues aus der Trendforschung. Familie haben ist in.
Ja, laut dem Forschungsinstitut Prognos empfinden fast 80% der Deutschen, dass Familie Sicherheit gibt. Vor knapp 20 Jahren waren es weniger, da waren es nur 70%. Und jeder dritte Jugendliche oder noch Kinderlose ist sich sicher, dass er Kinder bekommen will. Das Forschungsinstitut hat eine Prognose erstellt, wie Familie 2030 aussehen wird. Und glaubt, dass Männer und Frauen ihre Aufgaben noch partnerschaftlicher organisieren werden. Frauen werden demnach mehr arbeiten als heute, im Schnitt 31 Wochenstunden statt für heute 26. Männer dagegen werden reduzieren von mehr als 41 auf 39 Wochenstunden.
Ich finde, das klingt gut. Also ich gehe nach Hause, du bleibst noch ein bisschen. Danke, Jenny.
Wetter.
Auch am Abend scheint noch oft die Sonne. Im Westen und Süden wird es allerdings wolkiger. Und da können auch ein paar Schauer und Gewitter dabei sein. Auch in der Nacht kann es regnen. Dann sinken die Temperaturen auf 17 bis 11 Grad. Morgen bekommt der Nordosten noch am meisten Sonne ab. Da werden es 24 bis 28 Grad. Im Rest von Deutschland sind Schauer und Gewitter möglich. Dazu nur noch 18 bis 25 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.